Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den dritten Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 3. Vor Grundlegung der Welt. Durch die folgende Aussage erweitert Petrus unsere Sicht vom Kommen Christi. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. 1. Petrus 1, Vers 19 und 20. Noch bevor der Mensch in Sünde gefallen war, hatte Gott in seiner Vorsehung einen Erlösungsplan festgelegt, den er in diesen letzten Zeiten offenbarte. Gottes ewiger Vorsatz, der dem Ereignis auf der Erde vorangegangen war, kommt in Offenbarung 13, Vers 8 zum Ausdruck. Des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Es ist praktisch unmöglich, diese gewaltige Wahrheit mit unserem begrenzten Verstand zu begreifen. Wie kann etwas geschehen sein, bevor es tatsächlich passiert ist? Wenn wir die Frage so stellen, werden wir keine Antwort bekommen. Wer kann folgende Bibelstelle intellektuell erklären? Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, Vers 4. Diese Wahrheit können wir nur geistlich erfassen, wenn wir sie aus himmlischer Sicht betrachten. Folgendes Beispiel soll zur Veranschaulichung dieser Tatsache dienen. Wir wissen, dass die Sonne im Osten auf- und im Westen untergeht. Durch den Einsatz von Instrumenten, die die Bewegung der Sonne messen, können wir dies wissenschaftlich bestimmen. Diese wissenschaftliche Tatsache wäre jedoch wertlos, wenn wir in den Weltraum fliegen, da dort andere Regeln gelten. Dort greifen die Gesetze des Weltraums. Wir erkennen, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht und die Illusion vom Sonnenaufgang im Osten und Sonnenuntergang im Westen erzeugt. Selbstloses Opfer. Um das Opfer Jesu besser zu verstehen, müssen wir berücksichtigen, dass er völlig bereit war, sein Leben zu geben. Diese Tatsache macht das Johannesevangelium deutlich. Johannes 10, Vers 11 sagt, »Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.« Jesus bezeichnet sich als der gute Hirte. Außer ihm gibt es niemanden, der so genannt werden kann. Ein weiterer Beweis für diese Wahrheit findet sich in Vers 15. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Die Verse 17 bis 18 zeigen, dass er die Macht hat, sein Leben zu geben oder es zu behalten. Es liegt einzig und allein an ihm. Er wird zu nichts gezwungen. Er kann tun, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Diese Verse sind unwiderlegbar. Jesus kam freiwillig, um sein Leben zu geben. Da es aber keine Sünde an ihm gab, konnte der Tod ihn nicht halten. Das Urteil, die Seele, die sündigt, soll sterben, hatte keine Macht über ihn, da er nicht gesündigt hatte. Wir dienen einem wunderbaren Erlöser. Lügen auf Beerdigungen. In meinem Leben habe ich schon einer ganzen Reihe von Zeremonien, Beerdigungen und Gedenkgottesdiensten beigewohnt. Aufgefallen sind mir die vielen Lügen, die auf Beerdigungen verbreitet werden. Der Tote war alles andere als ein guter und liebevoller Mensch. Und er kommt bestimmt nicht in die ewige Herrlichkeit, da er ohne Christus gestorben ist. Er war ein Sünder, der für alle Ewigkeit verloren ist. Grabreden für militärisches Personal enthalten oft folgende Worte: Diese Männer und Frauen haben ihr Leben für ihr Land gelassen. Was für eine schamlose Übertreibung. Die schlichte Wahrheit ist, ihnen wurde ihr Leben gewaltsam genommen. Vielleicht kämpften sie bis zum letzten Atemzug in der Hoffnung, am Leben zu bleiben. Aber das tut der Tatsache keinen Abbruch, dass ihr Leben von ihnen genommen wurde. Jesus war der Einzige, der sein Leben freiwillig aufgab, und das tat er für sie und mich. Jesus im Garten Gethsemane. Um den freiwilligen Tod Jesu und das Schweigen seines Vaters als Antwort auf sein Gebet besser zu verstehen, müssen wir uns diesen schicksalhaften Abend im Garten Gethsemane einmal genauer ansehen. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, die Verse 36 bis 39. Aus menschlicher Sicht gehört dieser Abend zu den tragischsten im Neuen Testament. Wir lesen ausführlich, was der Herr getan hat, bevor er gefangen genommen, verurteilt und schließlich am Kreuz von Golgatha hingerichtet wurde. Jesus nahm seine engsten Jünger mit sich, von denen Petrus der Anführer war. Erinnern Sie sich, kurz zuvor hatte Petrus noch feierlich versprochen, Jesus treu nachzufolgen, selbst wenn es sein Leben kostete. Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Vers 35. Petrus machte eine sehr mutige Aussage, als er öffentlich verkündete, dass er Jesus nachfolgen würde, auch wenn er dafür mit dem Leben bezahlen müsste. Musik Petrus versagte. Der Herr hatte Petrus bereits gesagt, dass er sterben müsste, um die Schriften zu erfüllen. Petrus verstand das, denn zuvor hatte er zum Herrn gesagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in Matthäus 16, Vers 16. Dies geschah in der Gegend von Caesarea Philippi, wo Jesus seine Jünger fragte: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Vers 13. Petrus kannte sich offensichtlich aus. Er wusste, dass das prophetische Wort erfüllt werden musste. Er verteidigte Jesus nicht länger, sondern wusste, dass der Tod unvermeidlich war. Beachten Sie, dass er sagte: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste. Die Tatsache, dass Jesus sterben würde, war bei ihm angekommen. Jetzt blieb nur noch die Frage, ob er dem Herrn auch wirklich treu sein würde. Würde Petrus dem Herrn bis zum Ende treu bleiben? Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass er es nicht tat. Petrus verleugnete den Herrn, nicht einmal oder zweimal, sondern dreimal, so wie Jesus es ihm vorausgesagt hatte. Gethsemane. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit nun auf den Herrn richten, der in einen Garten namens Gethsemane ging. Dort trennte er sich von den Jüngern und nahm nur Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit. Dann setzte er sich von ihnen ab und ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete. Matthäus 26, Vers 39. Und was betete er? Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vers 39b. Jesus bekommt keine Antwort. Wieder schweigt der Vater. Dann geht er zurück zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vers 40 und 41. Etwas ganz Natürliches war eingetreten. Das Fleisch der Jünger war nicht gewillt oder fähig, den Angriffen des Teufels zu widerstehen. Wir wissen nicht, wie lange der Herr betete, aber aufgrund seiner Aussage muss es mindestens eine Stunde gewesen sein. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Obwohl Petrus entschlossen war, mit dem Herrn zu sterben, hatte er sich aus dem Kampf in Gethsemane herausgehalten. Das anhaltende Gebet Jesu. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Vers 42. Wieder kam vom Vater keine Antwort, nur Schweigen. Jesus gab den Jüngern noch eine weitere Chance, und er kommt und findet sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Vers 43. Dieses Mal weckte oder belehrte der Herr sie nicht. Wir lesen nur: Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Vers 44. Jesus in ringendem Kampf. Wenn wir den Bericht im Markus-Evangelium lesen, fällt uns auf, dass sich die Wortwahl nur geringfügig unterscheidet. Aber Lukas sagt nach dem Gebet Jesu in Lukas 22, Vers 43, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wie er ihn stärkte, wird nicht berichtet. Aber im nächsten Vers lesen wir, dass er noch verzweifelter betete, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Vers 44. Betrachtet man das aus menschlicher Sicht, so scheint es unlogisch, da der vorherige Vers sagte, dass er gerade von einem Engel aus dem Himmel gestärkt worden war. Dennoch rang er im Gebet so sehr, dass sein Schweiß aber wie Blutstropfen wurde, die auf die Erde fielen. War die Stärkung durch den Engel eine Antwort oder hatte er sie nötig, um weiter beten zu können? Ich glaube, das Letztere war der Fall, wie wir sehen werden, wenn wir uns diese Begebenheit näher anschauen. Die Versuchung in Gethsemane. Allgemein besteht die Interpretation, dass Jesus, der Sohn des Menschen in Fleisch und Blut, den Tod ebenso fürchtete wie jeder andere Mensch. Das wird geschlossen aus Jesu Wort, dieser Kelch, womit sein Tod am Kreuz gemeint war, möge an ihm vorbeigehen. Eine solche Auslegung stimmt aber nicht mit Psalm 40, die Verse 8 und 9 überein. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Jesus tat den vollkommenen Willen Gottes gerne, der in seinem Ratschluss vor Grundlegung der Welt beschlossen war. Dass David an dieser Stelle nicht von sich redete, bestätigt Hebräer Kapitel 10, die Verse 7, 9 und 10. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Wenn wir das Gebet Jesu im Garten Gethsemane als ein Zeichen der Schwäche ansehen, trotz der Tatsache, dass er von einem Engel gestärkt wurde, dann würde das der prophetischen Stelle widersprechen, die wir gerade gelesen haben. Das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Lesen wir einmal Jesaja 53, die Verse 3, 5 und 7. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Wie ein Lamm wurde Jesus zur Schlachtung geführt, wie ein Schaf blieb er stumm. Tod im Garten Gethsemane? Aufgrund dieser Bibelstellen glauben viele, dass im Garten Gethsemane etwas anderes passierte, als Jesus betete, dieser Kelch möge an ihm vorbeigehen. Es wäre ein unnötiges Gebet gewesen, eine Darstellung von Schwäche und Unentschlossenheit. Aber ein solches Bild entspricht nicht dem Gesamtbild des Messias. Während der Vater äußerlich betrachtet zu den drei Gebeten Jesu schwieg, berichtet die Schrift, dass sein Gebet in Wirklichkeit erhört wurde. Hebräer 5, Vers 5 spricht von Christus als dem hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Vers 7 bezeugt die Erhörung seines Gebets. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Gethsemane war der einzige Ort, an dem Jesus bat, dass sein Leben verschont würde. Jesus starb nicht im Garten Gethsemane. Das scheinbare Schweigen auf sein Gebet im Garten Gethsemane war, wie wir gerade gesehen haben, eine deutliche Antwort. Von dieser Sicht aus betrachtet verstehen wir, dass Jesus nicht darum bat, nicht am Kreuz von Golgatha zu sterben, sondern nicht im Garten Gethsemane. Jesus war dazu bestimmt, am Kreuz von Golgatha zu sterben, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Was geschah im Garten Gethsemane? Was wir gerade gelesen haben, macht deutlich, dass die Mächte der Finsternis, ja sogar der Tod, bereit waren, das Leben Jesu auf der Stelle zu nehmen. In Matthäus 26, Vers 38 heißt es: Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Markus 14, Vers 34 sagt: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Obschon Jesus im Garten Gethsemane nicht den physischen Tod starb, war er doch gehorsam bis zum Tod. Er schmeckte den zweifachen Tod eines verurteilten Sünders. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 8. Einmal geboren, zweimal sterben. Ich bin der Überzeugung, die Schrift sagt eindeutig, dass der Sohn Gottes als schuldiger Sünder sterben musste, nicht als jemand, der vorgab, schuldig zu sein. Jesus musste die Strafe akzeptieren, die für alle Sünder bestimmt ist. Denn die Bibel sagt in Hesekiel 18, Vers 20: Die Seele, die sündigt, soll sterben. Vor vielen Jahren schrieb Dr. Wim Malgo, Gründer des Mitternachtsruf, ein Traktat mit dem Titel »Einmal geboren, zweimal sterben. Zweimal geboren, einmal sterben.« Der Inhalt war an Ungläubige gerichtet, die zweimal sterben müssen, weil sie nur einmal geboren wurden. Wer aber wiedergeboren ist, muss nur einmal sterben. Die Bibel sagt: »Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht«, Hebräer 9, Vers 27. Wenn sie wiedergeboren sind aus dem Geist Gottes, dann sind sie zweimal geboren worden. Und das Gericht, das sie zum zweiten Tod verurteilen würde, kommt nicht an sie heran, weil es der Herr es bereits getragen hat. Wenn Gott nicht antwortet. Diese Untersuchung des Gebetslebens unseres Herrn vor seiner Kreuzigung sollte uns lehren, dass die Antworten auf unsere Gebete nicht immer entscheidend sein müssen. Vielleicht erleben wir Niederlagen, Krankheiten, Tragödien und Katastrophen. Aber wichtig ist, uns daran zu erinnern, dass wir, ob wir leben oder sterben, Christus gehören. Aus diesem Grund, glaube ich, sagte der Apostel Petrus über Prüfungen und leidvolle Zeiten triumphierend, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den dritten Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.